Sabria David, zum Zuhören gibt's ja ausreichend Podcasts. Zur Kommunikation mit anderen gibt's im Internet Chatrooms, auch jede Menge. Was bringt denn nun die Clubhouse-App an Neuem?
Die Clubhouse-App, die wiederbelebt die wunderbare Urkulturtechnik des Menschen, das Gespräch. Also, wo sie nicht nur hören, sondern auch sprechen können und miteinander in Kontakt treten.
Ja, Ihre These war ja, das Internet ist ein Schriftmedium, das nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert. Also steckt doch die Mündlichkeit nach Ihrer These, nach dieser These im Internet eigentlich schon drin.
Ja, genau. Das Internet, das wiederbelebt uralte Kulturtechniken. Und während Sie in der statischen Druckkultur, in der Schrift, in der klassischen Schrift die Trennung haben zwischen demjenigen, der schreibt und demjenigen, der liest, dann ist das im Internet aufgehoben. Also wenn Sie diese sozialen Medien haben wie Twitter, Facebook, WhatsApp, dann ist das zwar Schrift, aber eigentlich ist es Gespräch. Es ist eigentlich Gespräch in Schriftform.
Das sind ja auch diese ganz kurzen Dialoge, die man ja kennt, die dann auf WhatsApp oder Twitter oder wie die Medien alle heißen, dann so hin und her fliegen.
Ja, genau. Das sind ja Kriterien der Mündlichkeit, die Unmittelbarkeit und die Gleichzeitigkeit der Kommunikation. Und auch, was ganz wichtig ist, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass die Rollen zwischen demjenigen, der spricht und demjenigen, der hört, dass die vermischt sind. Also Sie haben ja in der klassischen Druckkultur haben Sie ja die Trennung zwischen dem Autor und dem Leser. Und im Internet haben Sie das ja nicht. Ja, und das ist ja auch, was eigentlich aus dem Mündlichen kommt. Also in dem Mündlichen ist es ja auch so, dass Sie in einem Gespräch jeder beide Rollen haben. Also derjenige, der etwas sagt und gleichzeitig zuhört. Das ist ja Kriterium des Gesprächs.
Sie sind ja auch bei Wikipedia aktiv. Und Wikipedia ist ja auch quasi so eine Form, wo der Autor dann verschwindet.
Ja, genau. Wikipedia ist eigentlich das klassische Beispiel für das, was ich Reoralisierung nenne, dass wir ein Schriftmedium haben, das aber nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert. Also Wikipedia ist mit dieser verteilten Autorschaft, also wo das enzyklopädische Werk nicht aus der Feder von ein oder zwei Autoren kommt, sondern jeder, der mitschreiben kann, kann ja mitschreiben. Das ist, würde ich sagen, so ein Internetklassiker für Reoralisierung der Kultur. Und Sie können kulturgeschichtlich da als Vorläufer sehen die Entstehung von Volksmärchen. Die haben ja auch, also im Gegensatz zu Kunstmärchen, nicht einen Autor, der ein Märchen geschrieben hat, sondern das ist ein Märchenstoff, der sich über Generationen hinweg durch das Weitererzählen entwickelt. Ja, also jeder, der ein Märchen hört und es weitererzählt, der wird quasi auch zum Erzähler. Jeder kann Hörer und Erzähler sein und jeder Erzähler lässt das raus, was er selbst oder sie unwichtig findet. Und daher kommt es, dass diese klassischen Volksmärchen, dass die immer so Urthemen behandeln, die sozusagen für jeden relevant sind, für jeden, der es weitererzählt hat. Und die Brüder Grimm, die haben das ja erst verschriftlicht, die haben das dann festgehalten, aber die haben die ja auch nicht geschrieben. Und das ist, finde ich, immer ein sehr gutes Beispiel, um sich klar zu machen, was durch die Digitalisierung jetzt an sehr wichtigen kulturgeschichtlichen Entwicklungen passiert.
Aber im Gegensatz zu Wikipedia, wo mehrere Menschen an einem Produkt arbeiten und der Autor dahinter quasi verschwindet hinter dem Produkt, ist es bei der Clubhouse-App ja jetzt so, dass die Autoren, die Gesprächspartner ja durchaus immer sichtbar sind und sich miteinander unterhalten. Ist das nicht eher eine Talkshow für alle?
Ja, in Clubhouse ist es so, dass diese Reoralisierung der Schrift auch so weit gegangen ist, dass sie quasi wieder bei der Mündlichkeit angelangt ist. Also das ist ja eigentlich ganz interessant, dass wenn ich jetzt, also ich befasse mich ja seit 10 Jahren damit und diese These, das Internet ist ein Schriftmedium, das nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert, die ist schon über 10 Jahre alt und Clubhouse ist jetzt gewissermaßen die konsequente Weiterführung davon, dass die Reoralisierung der Schrift so weit ist, dass es sie nicht mal mehr an Schrift gebunden ist. Also dass wir quasi wieder wie am Lagerfeuer zusammenkommen, um Gespräche zu führen.
Also wir gehen immer weiter zurück in der Geschichte. Wir entwickeln uns nicht nach vorne, sondern nach hinten.
Nein, ich bin ja Kulturoptimistin. Insofern entwickeln wir uns natürlich weiter. Also ich finde, der digitale Wandel, also was jetzt so fundamental damit passiert, ist ein ganz großer Schatz, weil sich da die Phänomene der mündlichen Tradition, der schriftlichen Tradition weiterentwickeln, also auf etwas Drittes hin. Und das sind ja aber auch die Herausforderungen, vor der wir stehen in einer digitalen Gesellschaft, dass wir für diese neuen Mechanismen, dass wir da auch neue Kulturtechniken entwickeln müssen.
Was könnte das Dritte denn sein?
Ja, das Dritte ist eine Kulturwelt, in der die Unmittelbarkeit und die Nähe und die Bindung, die durch Mündlichkeit und Gespräch möglich ist, dass die sich auch in Schriftform oder im Internet in diesem Medium ausdrückt und dass wir die Unmittelbarkeit und auch die Möglichkeit der Beteiligung aller aus dem Mündlichen in ein neues Medium überführen. Und natürlich braucht das aber auch neue Regeln und neue Kulturtechniken. Das ist ja die Phase, vor der wir stehen, wo man auch die Gesellschaft so ein bisschen begleiten muss und wo wir auch als Gesellschaft wissen müssen, wie wollen wir denn eine gute digitale Gesellschaft haben? Ich habe das ja in dem Buch Medienresilienz genannt. Also wie wir diese Mechanismen, die uns da zur Verfügung gestellt werden, was Neues entsteht, wie wir das zum Guten nutzen können. Wir haben ja zum Beispiel in diesem Erbe der mündlichen Tradition, das im Internet sich ausdrückt, haben sie ja auch diese ganzen Schattenseiten. Also was wir sehen mit Fake News und Hate Speech, das ist ja auch im Grunde ein Erbe dieser mündlichen Mechanismen, weil sie ja das Gerücht haben und dieses, dass sich das so leicht verbreitet und dass es keinen gibt, der so richtig als Urheber für etwas funktioniert. Das ist ja auf der einen Seite eine große Freiheit und auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich auch das Verbreiten von Verschwörungserzählungen. Das ist ja nicht zufällig, dass man auch sagt, das ist eine Verschwörungserzählung. Also sehen Sie, dass sich da im Internet so ein bisschen auch diese Stammtischgerede, das sind diese ganzen Mechanismen, die sich auch zurückführen lassen, darauf auf diese Vermischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit und auf die wir anders reagieren müssen, als das in der Zeit war, wo es gedruckte Wissenswerke gab, die quasi das so festgeschrieben haben.
Aber dennoch gehörte bisher ja zur Mündlichkeit in dem Sinne Stammtischgespräch die tatsächliche persönliche physische Begegnung, die wir jetzt ja durch Corona auch nicht mehr so haben. Aber im Internet ist das doch nochmal eine andere Qualität. Wie wird denn das möglicherweise, diese Rückkehr der Mündlichkeit im Internet, wie wird das denn sich auf unseren Alltag, unsere direkte Kommunikation auswirken? Wird das Folgen haben?
Die direkte Kommunikation, also das Gespräch, ist und bleibt ja die Urkulturtechnik des Menschen. Das wird immer so sein. Und was wir durch den digitalen Raum haben, ist, dass diese Urkulturtechnik des Gespräches jetzt auch dezentral möglich ist. Bisher war das Gespräch nur in Unmittelbarkeit möglich, ja. Außer Sie haben einen Brief geschrieben, da hatten Sie ja so einen Zeitversatz, ja. Also Brief ist ja im Grunde auch schon so eine Mischform, wo Sie geschrieben haben, aber es ist wie ein Gespräch, nur aber zeitlich auseinandergezogen. Und durch das Medium haben Sie jetzt das Gespräch. Und sie sind aber nicht wie früher daran gebunden, dass derjenige in echt ihnen gegenübersteht. Das ist ein ganz großer Schatz, eine ganz große Chance, aber das skaliert natürlich auch die Herausforderungen, ja. Also, weil sie müssen ja auch erstmal dazu in der Lage sein, weltweite Gespräche auch sozusagen mit ihrem Organismus zu prozessieren, damit umgehen zu lernen und auch ja, in dieser Vielstimmigkeit auch brauchen sie eine ganz klare Orientierung. Und das ist eben auch Medienresilienz, dass man in dieser wahnsinnigen Vielstimmigkeit des Internets trotzdem eine klare Orientierung haben kann.
Naja, und es fehlt natürlich auch sozusagen die physische Präsenz. Denn ich kann ja im direkten Gespräch auch den anderen nicht nur über Sprache wahrnehmen, sondern auch trippelt er jetzt mit den Füßen, weil ihm langweilig wird oder kratzt er sich ja im Hinterkopf, weil er denkt, das ist aber doch Mist, was der da eben erzählt. Das fällt doch beim puren Gespräch im Internet dann weg.
Ja, und das wird ja jetzt auch jeder zu der Corona-Zeit festgestellt haben im Homeoffice, dass es einerseits die Möglichkeit schafft, im Gespräch zu bleiben mit Menschen trotz Lockdown, trotz Distanzgebot, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ganz viel auch wegfällt, weil natürlich im direkten Gegenüber sie noch ganz viele Signale haben, die sie in dieser dezentralen Form nicht haben. Und deswegen, das ist auch ein ganz großes Plädoyer für Medienresilienz natürlich, dass man sich dieser Mechanismen bewusst ist und dass man weiß, ich finde das schön jetzt, obwohl ich Social Distancing machen muss, dass ich über den digitalen Raum Gespräche führen kann. Aber mir ist auch bewusst, dass es eben kein direktes zwischenmenschliches Gespräch ist. Also dass es da immer noch andere Kriterien gibt und die muss ich eben mitbedenken.
Kommen wir zu was ganz anderem zum Schluss. Wir führen dieses Gespräch im Radio. Im Prinzip haben wir jetzt immer über Gesprächs-Apps geredet und die sind auch das große Thema. Wobei man auch sagen muss, Clubhouse, die sind ja nicht die einzigen. Twitter arbeitet an einem ähnlichen Projekt, Space, Facebook ist dran. Also es wird mehrere Apps dieser Art noch geben. Wir reden von Gesprächspodcasts, von Podcast-Serien. Aber komischerweise wird ganz selten vom guten alten Radio geredet. Im Grunde genommen der Mutter aller mündlicher Kommunikationsmedien. Woran liegt das? Gerät das Radio ins Hintertreffen?
Das liegt daran, dass das Radio, also in klassischer Weise das Radio, zwar gesprochen ist. Es ist mündlich in der Form, dass es Sprechsprache ist, aber die Trennung zwischen Hörer und Sprecher haben Sie natürlich. Im klassischen Radio haben Sie ja einen, der spricht und viele, die zuhören. Mhm. Und es gibt nicht richtig einen Wechselaustausch zwischen beiden.
Ja, aber im normalen Podcast, im Gesprächspodcast haben Sie das ja auch. Da können Sie sich ja auch nicht einschalten.
Ja, da haben Sie oft aber eine aufgenommene Gesprächssituation. Also Podcasts sind ja oft erzählerische Gesprächssituationen.
Mhm. Haben Sie im Radio aber auch. Da gibt es ja auch ganz viele Gesprächssendungen.
Genau. Nein, und ich glaube auch, dass das eine große Chance des Radios ist, diese Trennung zwischen einer erklärt die Welt und der andere hört zu, aufzubrechen. Und das Radio hat ja auch klassische Mechanismen, wo das geht. Man kann ja, was wir jetzt machen, ist ja zum Beispiel ein Gespräch. Ja. Und man hat natürlich diese ganzen klassischen Call-In-Formate, wo Hörer anrufen können. Und sie haben die Möglichkeit, mit den Themen auf Gespräche und Diskurse, die in der Gesellschaft relevant sind, zu reagieren. Das ist ja auch eine Form von Antwort. Also alles, was Richtung Diskursivität, Aufnahme von Impulsen, Rückkopplung, das sind alles Dinge, die man auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Weisen auch in dem Medium Radio gut verwenden kann.
Also im Radio liegt durchaus Potenzial. Es müsste irgendwie nur ein bisschen mehr drüber geredet werden.
Ja, es müsste einfach das Gespräch weiter fördern. Aber im Moment ist das ja so. Also ich finde schon, dass das Radio gerade eigentlich eher ein gut dastehendes Medium ist. Also das wird schon auch gerne genommen. Audio ist ja ein wichtiges Thema.
Ja, vielen Dank, Sabria David, Medienwissenschaftlerin und Gründerin des Slow Media Instituts und stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums von Wikipedia. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich danke sehr.